Der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Freitagssalon live aus dem Berliner Gorki-Theater. Herzlich willkommen hier im Theater. Herzlich willkommen zu Hause an den Endgeräten. Im vergangenen Dezember hat Donald Trump verkündet, dass die USA ihre Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlagern werden. Daraufhin gab es Demonstrationen gegen diese Entscheidung, auch in Berlin. Und dabei wurden israelische Flaggen verbrannt. Dieses Ereignis hat mehr als alle anderen in der jüngeren Vergangenheit, soweit ich mich jedenfalls erinnere, einen Aufschrei gegen Antisemitismus ausgelöst. Wir nehmen dieses Ereignis deshalb mal zum Anlass und zum Ausgangspunkt, über dieses Thema zu reden. Also reden wir über Antisemitismus in Deutschland, über seinen Umfang, ob er wächst, ob er gleich bleibt, ob er abnimmt, von wem er eigentlich ausgeht, wie er sich äußert und natürlich auch, was das überhaupt ist, Antisemitismus, und wie man dagegen angehen kann. Ich freue mich, dieses Thema besprechen zu dürfen mit Armin Langer. Herzlich willkommen, Herr Langer. Danke, dass Sie bei uns sind. Ich kenne Herrn Langer schon, denn wir haben zusammen einmal sein Buch vorgestellt. Das heißt Ein Jude in Neukölln, mein Weg zum Miteinander der Religion. Das ist 2016 erschienen im Aufbau Verlag, lohnt sich aber immer noch zu lesen. Ich kenne Sie, dem Publikum stelle ich Sie trotzdem kurz vor. Sie wurden 1990 in München geboren, als Sohn ungarischer Migranten, wuchsen in Wien und Sopron auf. Sie haben Philosophie studiert in Budapest. Sie begannen 2013 am Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam eine Ausbildung zum Rabbiner, wurden im Januar 2016 rausgeworfen, reden wir vielleicht nochmal drüber. Jetzt haben Sie gerade Ihr Studium, oder sind gerade dabei, Ihr Studium in jüdischer Theologie in Potsdam fertig zu machen, und außerdem leiten Sie seit 2013 in Neukölln die Initiative Salam Shalom. Klar, darüber reden wir auch gleich, was das ist. Fangen wir mal mit diesen israelischen Flaggen an, deren Verbrennung hier in Berlin oder in Deutschland für Empörung gesorgt hat. Hat Sie das berührt?
Ja, also erstmal guten Abend auch meinerseits. Ich sehe Sie leider nicht, aber ich glaube daran, dass Sie noch immer da sitzen. Ja, es hat mich auch betroffen, dass israelische Fahnen im Dezember verbrannt wurden, unter anderem aus dem Grund, weil einer von diesen Fahnen vor meiner Haustür in der Sonnenallee am Hermannplatz verbrannt wurde, und ich wohne ja in dem Kiez. Und ich halte es generell für ein sehr falsches Signal, wenn bei Demonstrationen Fahnen verbrannt werden, wie zum Beispiel die israelische Fahne, weil das die Botschaft sendet, dass jetzt alle Israelis für die Entscheidung Trumps verantwortlich wären. Das ist natürlich schwachsinnig, und wir wissen alle, dass die Israelis jetzt keine homogene Gruppe sind, die alle einer Meinung wären, die alle Entscheidung Trumps unterstützt hätten. Das ist nicht der Fall, und deswegen ist die Fahnenverbrennung auch meiner Meinung nach zu verurteilen, weil es einfach die ganze israelische Bevölkerung als eine homogene Masse darstellt. Und das ist nicht der Fall.
Aber war es antisemitischer Akt?
Na, dann wird es spannend. Wenn man die Berichterstattung über die Fahnenverbrennung gelesen hat, fast alle haben das als ein antisemitischer Akt abgestempelt oder eingeordnet. Und da bin ich skeptisch, ehrlich gesagt, ob die Verbrennung der israelischen Fahne an sich antisemitisch ist. Es kann natürlich durchaus antisemitisch motiviert sein, aber ich bin der Meinung, dass es nicht so automatisch ist. Und ich kann das auch gerne erklären, wie ich darauf komme. Ist ganz einfach. Die israelische Fahne steht nicht für die Juden, die israelische Fahne steht für die Israelis. Wenn wir uns anschauen, aus welchen Gruppen die israelische Bevölkerung besteht, die ist nicht homogen, die ist nicht nur jüdisch. 80% der Israelis sind Juden, 20% nicht. 20% der israelischen Bevölkerung besteht aus Arabern oder aus Drusen. Manche Drusen halten sich ja für Araber, aber nicht alle. Und die israelische Fahne verkörpert die Israelis, wie gesagt. Und manche argumentieren natürlich, dass die israelische Fahne ja den Davidstern in sich hält. Und der Davidstern ist ein altes jüdisches Symbol. Das kann man nicht in Frage, Frage stellen. Aber ich denke nicht, dass ein jüdisches Symbol eine Fahne automatisch zu der Fahne der Juden machen würde. So wie auch zum Beispiel der islamische Halbmond die türkische Fahne nicht zu der Fahne der Muslime macht. Es kann vielleicht als eine jüdische Fahne eingeordnet werden, aber es ist nicht die Fahne der Juden, es ist auch nicht meine Fahne. Wenn ich eine Fahne habe, dann ist es blau mit gelben Sternen, mit 12 gelben Sternen. Aber es ist nicht die israelische Fahne, weil ich eben auch kein israelischer Staatsbürger bin. Es ist aber die Fahne meiner Schwester, die ist israelische Staatsbürgerin, aber nicht meiner.
Beschäftigen Sie sich mit Antisemitismus?
Nee, ich sitze nur hier, weil ich nichts Besseres zu tun habe.
Ich frage Sie das deshalb, weil Sie in einem Interview mal gesagt haben, dass der Religionsphilosoph Martin Buber der Auffassung war, Antisemitismus und Holocaust seien kein Problem der Juden, sondern der Antisemiten, und dass er deshalb von dem Thema nichts wissen wollte. Das meinte er wahrscheinlich auch nicht so wörtlich, aber der Hinweis ist ja nicht schlecht eigentlich, oder?
Ja, also ich glaube, die Botschaft von Buber ist, und ich versuche auch diese Botschaft zu vermitteln, dass der Antisemitismus jetzt nicht eine Angelegenheit der Juden sein sollte. Es sollen nicht die Juden sein, die Antisemitismus bekämpfen. Es sollen die Menschen sein, aus denen die Antisemiten kommen, die Menschengruppen sein, aus denen die Antisemiten kommen. Was aber nicht heißt, dass sich Juden in dieser Debatte nicht zu Wort melden sollten. Und das tue ich ja auch. Ich will auch einen Beitrag dazu leisten, dass wir eine so sachliche wie möglich Diskussion über das Thema Antisemitismus führen. Aber für mich persönlich ist das jetzt auch nicht das wichtigste Anliegen. Also ich mache kein Geheimnis daraus, dass für mich das Judentum mehr ist als ein ewiges Bündnis von Opfer sein. Ist für mich persönlich auch sehr wichtig, dass wir wahrnehmen, dass das Judentum eine enorm reiche Zivilisation von mehreren Tausenden von Jahren ist. Und dass wir nicht nur über den Antisemitismus sprechen, sondern auch über die positive Seite des Judentums, über die religiöse Literatur, über die Sitten, über die Gebräuche, über die Normen. Dass wir wahrnehmen, dass das Judentum auch etwas zu bieten hat, was Positives.
Wissen Sie, können Sie Antisemitismus definieren?
Also, es gibt ja welche, die meinen, dass der Antisemitismus ein Hass auf Semiten wäre, und dementsprechend können zum Beispiel arabischstämmige Menschen keine Antisemiten sein, weil sie auch Semiten sind. Sie liegen natürlich da falsch. Der Antisemitismus ist in einem anderen historischen Kontext entstanden, nämlich im 19. Jahrhundert, noch dazu als Selbstbezeichnung von deutschen Intellektuellen, die darauf stolz waren, ein Problem mit dem Juden zu haben. Und sie haben sich selber als Antisemiten bezeichnet, und dementsprechend ist meiner Meinung nach der Antisemitismus ganz platt gesagt Hass auf Juden.
Ich finde es interessant, nämlich, dass es bis vergangenen Herbst in Deutschland sozusagen, was offizielle Stellen angeht, keine verbindliche Übereinkunft darüber gab, was man unter Antisemitismus zu verstehen hat. Es gab ja so einen Expertenkreis Antisemitismus, der im Bundestag so ein Papier vorgelegt hat. Es wurde sehr wahrgenommen, weil das sehr gründlich sozusagen das Phänomen Antisemitismus in Deutschland untersucht hat. Und da stand eben unter anderem drin, es gibt keine allgemein verbindliche Definition. Das war im Frühjahr, und im Herbst hat man sich dann geeinigt auf eine Definition. Ist ja eigentlich, also wenn man die deutsche Geschichte sich anguckt, vergleichsweise spät, Herbst 2017, oder? Hat mich gewundert.
Ja.
Oder ist es egal?
Nee, egal ist es nicht. Aber es gibt trotzdem ganz viele unterschiedliche Antisemitismus-Definitionen. Also diese Kommission hat jetzt zwar eine Entscheidung getroffen, aber es gibt weiterhin mehrere Positionen dazu, was der Antisemitismus ist. Ich persönlich halte das jetzt nicht für schlimm, dass man darüber debattiert. Eine Debatte ist doch gut und daraus kann was Positives entstehen. Aber tatsächlich, ich glaube, ist die wichtigste Frage in der Definition des Antisemitismus, wo die Grenzen zum Antizionismus oder der sogenannten Israelkritik liegen. Ich hasse ehrlich gesagt das Wort Israelkritik, weil das an sich schon...
Also Dänemark-Kritik gibt es ja auch jetzt nicht so stark, ja, Schweden-Kritik.
Genau, aber also wo fängt der israelbezogene Antisemitismus an? Ich glaube, das hier ist die Frage und deswegen gibt es so viele unterschiedliche Definitionen zum Thema.
Wie erleben Sie denn Antisemitismus oder wie haben Sie ihn erlebt?
Es hat so viele Erscheinungsformen, ich habe gar keine Ahnung, wo ich anfangen sollte. Ein Beispiel, das ich ganz oft erzähle, ist zum Beispiel, ich habe ein Date gehabt mit irgendeinem Typen und ich habe ihm erzählt, dass ich übrigens jüdische Theologie studiere, bla bla, jüdische Herkunft bin auch. Und seine erste Rückfrage war, ob ich aus einer reichen Familie komme. Und er hat es gar nicht böse gemeint. Er hat es ganz neugierig und ehrlich gefragt, aber ich war eben die erste jüdische Person, die er getroffen hat. Er ist in einem Dorf in Schwaben aufgewachsen. Berlin, alle sind hier. Dann habe ich ihm erklärt, warum diese Frage jetzt problematisch war.
Und wahrscheinlich hatte er reiche Eltern und wollte nur gucken, ob, ob sie sozusagen auf Augenhöhe... Ne?
Sie sind der Erste, der darauf kommt, was dahinter steht.
Nur weil Sie jetzt gesagt haben, Schwaben. Deshalb,
ne? Ich weiß. Ja. Aber dann hat er schon reflektiert, was problematisch an der Frage war. Aber ich glaube, diese Frage zeigt schon, wie tief diese antisemitischen Vorurteile verankert sind. Die waren ja oder sind bis heute Bestandteil des Abendlandes. Und das fühlt man auch, wenn man sich als Jude erkennen lässt. Und das wäre natürlich nicht meine einzige Erfahrung. Das war nur eine gute Erfahrung, die gezeigt hat, dass diese antisemitischen Ressentiments ganz oft nicht mal böse gemeint sind, aber sie sind trotzdem da. Eine Erfahrung, die ich schon öfters machen musste, ist besonders in Schulklassen. Ich besuche mit der Salam Shalom Initiative, dieser jüdisch-muslimische Begegnungsgruppe, regelmäßig Schulklassen, hauptsächlich in Neukölln, aber auch darüber hinaus. Und die erste Frage, die die jüdischen Teilnehmer dieser Gesprächsrunden und auch ich immer bekommen, ist, wie wir zu der Besatzung des Westjordanlands stehen. Und wenn ich diese Frage bekomme, ich weigere mich, deine Position einzunehmen. Ich will einfach nicht mit irgendwelchem außenpolitischen Konflikt assoziiert werden. Nur weil ich jüdisch bin, heißt es nicht, dass ich eine Meinung zum Thema Nahostkonflikt haben muss. Ich will in keine Schublade eingeordnet werden. Ich bin Armin, ich bin 26, ich bin okay, jüdisch, aber ich bin auch männlich, ich backe gerne. Also ich bin einfach nicht der Jude von Dienst und ich bin nicht der Vertreter der israelischen Regierung und werde auch nicht dementsprechend behandelt werden. Ich will als ein Mensch, als ein Individuum wahrgenommen werden und ich versuche das auch immer den Schülern zu erklären. Was übrigens ganz oft passt und klappt und am Ende der Sitzung reden wir schon darüber, wo man das beste Falafel in der Sonnenallee kaufen kann. Da ist eine viel wichtigere Debatte, denke ich.
Nimmt der Antisemitismus zu in Deutschland?
Jein. Also es wird ja ganz oft von einer Antisemitismus-Lawine, von einem Orkan, alles Mögliche gesprochen. Ich finde das schon an sich kontraproduktiv, wenn wir über Ressentiments so sprechen, als ob sie Naturkatastrophen reden. Naturkatastrophen haben generell nichts in politischen Diskursen zu suchen. Es gibt auch keine Flüchtlingswelle. Nee, das sind einfach Menschen. Und das sind Geflüchtete und das sind Antisemiten, aber das sind keine Naturkatastrophen. Punkt. Warum redet man aber gerne über die Antisemitismus-Lawine oder einen zunehmenden Antisemitismus, was ja auch in diesem Jahr oder Dezember, Januar jetzt der Fall war, slash ist. Weil tatsächlich in Jahren, in denen es einen Konflikt im Nahost gibt, die Zahl von antisemitischen Strafen und Gewalttaten außerhalb Israels und auch in Deutschland zunimmt. Also das ist ein Fakt. Alle können natürlich in der Statistik der Polizei nachschauen, dass in Jahren wie zum Beispiel 2014 es mehr antisemitische Strafen und Gewalttaten gab als im Jahr davor. Und dementsprechend gab es tatsächlich...
Was war 2014? Was war da?
2014 war der letzte Gaza-Konflikt. Mhm. Und im Sommer, Juli, August. Und im Sommer und danach gab es tatsächlich mehr Angriffe auf Juden. Aber was ganz wichtig ist zu sehen, und wir müssen ja das alles im Kontext sehen, nicht so ausgegriffen, im Folgejahr ist das dann wieder gesunken, so wie im, gesunken wie im Jahr davor. Und letztendlich steigt die Zahl der antisemitischen Straf- und Gewalttaten nicht. Sie steigt in den Jahren, in denen es einen Konflikt im Nahost gibt, aber dann im Folgejahr nimmt das wieder ab. Und es gibt, also man kann das zum Beispiel im Antisemitismusbericht des Bundestages nachschauen, die zeigen die Zahlen auf seit 2002, denke ich. Und die machen es klar, dass es jährlich ungefähr 1200 bis 1800 antisemitische Straf- und Gewalttaten in Deutschland gibt, aber es gibt weder weniger noch mehr. Und das ist auch ein Beweis dafür, dass man natürlich den Antisemitismus nicht wegreden kann. Es ist offensichtlich da. Wenn es jährlich 1200 bis 1800 Angriffe oder Straftaten gibt, die meisten von diesen Taten sind ja keine physische Angriffe, sondern weiß nicht, Sticker, antisemitische Sticker oder sowas, oder Friedhofschändungen. Ja, das dient als Beweis dafür, dass der Antisemitismus weiterhin eine Herausforderung in unserer Gesellschaft ist und nicht negiert werden darf. Andererseits finde ich es auch kontraproduktiv, wenn wir jetzt mit Naturkatastrophen Synonymen kommen oder Metaphoren kommen.
Und wenn Sie sowas sagen wie jetzt, halten Ihnen viele Leute vor, dass Sie verharmlosen und dass Sie das Problem kleinreden. Was ich ganz interessant finde, weil man kann ja sagen, wenn einer sagt, 1800 Straftaten sind 1800 zu viel, ist es ja eigentlich gar nicht klein geredet, sondern das ist dann ja immer noch ein massives Problem, aber trotzdem reicht vielen Leuten ihre Empörung nicht. Verstehen Sie das?
Ich meine, ich leugne auch den Holocaust, wenn jemand das noch nicht gehört hat.
Nein,
Und ich arbeite gleichzeitig für Erdogan und den Mossad. Das alles findet man im Internet.
Ah ja?
Gut, ja, ich
meinte jetzt seriösere Quellen als solche sozusagen, also wenn ich das richtig verstanden habe. Aber jetzt nochmal, Verharmlosung von Antisemitismus, ist das ein...
Okay, ich habe gerade heute Morgen im Radio 1, das wäre jetzt Schleichwerbung, gehört, dass die CDU-Fraktion, die CDU-CSU-Fraktion jetzt ein Gesetz einreichen wird im Bundestag, dass man die antisemitisch gesinnten Asylbewerber oder Ausländer, es wird auch immer vermischt, jetzt abschieben sollte. Ich finde diese Aussage auf sehr vielen Ebenen problematisch. Erstens macht es so, als ob jetzt der Antisemitismus nur unter Geflüchteten oder Asylbewerbern präsent wäre. Dabei ist das natürlich selbstverständlich, dass der Antisemitismus auch in der Gesamtbevölkerung da ist, auch in der Mehrheitsbevölkerung, nicht nur unter Minderheiten. Und ja, das ist reiner Populismus, das ist nicht sachlich. Mit Gesetzen kann man generell keinen Gedanken gut regulieren. Es gab auch diesen Gesetzesentwurf, ich glaube auch von der CDU. Ich habe Freunde, die CDUler sind. Also, missverstehen Sie mich nicht. Nicht viele, aber ich habe welche. Laut dem die Verbrennung der israelischen Fahne in Deutschland strafbar sein sollte. ich finde, kann man machen, aber damit kann man auch den Antisemitismus nicht bekämpfen. Mit Gesetzen kriegt man den antisemitischen Gedankengut einfach nicht weg.
Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1 live aus dem Gorki-Theater. Ich sitze hier mit dem angehenden, irgendwann einmal seienden Rabbiner, im Moment aber eher Publizisten Armin Langer. Und wir reden jetzt mal über Neukölln. Da wohnen Sie ja. Sie haben diese Initiative Salam Shalom gegründet. Was machen Sie denn da so?
Wir ärgern Leute.
Ich habe
ja schon einen Teil unserer Aktivitäten angedeutet mit den Schulbesuchen. Ich persönlich halte das tatsächlich für das Wichtigste überhaupt, was wir so unternehmen, dass wir mit den Schülern in Neukölln, aber auch darüber hinaus über Themen wie der Antisemitismus oder generell jüdisches Leben, weil man kaum Informationen dazu hat, ins Gespräch kommen. Und ich bin generell der Meinung, dass man nicht mit Gesetzen, das habe ich ja schon angedeutet, den Antisemitismus herausfordern kann, sondern nur mit Bildungsprojekten, mit Begegnungsprojekten. Und Gott sei Dank sind wir jetzt nicht die Einzigen, die etwas Ähnliches versuchen zu unternehmen. Mein absolutes Lieblingsprojekt ist zum Beispiel die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, die seit Jahren besteht und die seit Jahren in Schulen, in Kreuzberger Schulen, aber auch in anderen Bezirken von Berlin oder sogar in anderen deutschen Städten, den Antisemitismus, aber auch den Nahostkonflikt unter den Schülern thematisiert. Und ich halte das für sehr wichtig und ich sehe ehrlich gesagt keinen anderen Weg.
Also inzwischen gehört es ja in Deutschland zum entweder folkloristischen oder realistischen, weiß ich nicht, Bild des muslimischen Migranten, aber auch des hier ansässigen Muslim, dass er eine Art kulturell eingewachsenen Antisemitismus in sich trägt. Praktisch der Moslem ist sozusagen der geborene Antisemit. Das ist jetzt ein Zerrbild, ja, was ich jetzt bewusst zur Zuspitzung so präsentiere. Deckt sich das denn mit Ihren Erfahrungen in Neukölln?
Ja, also wenn jemand jetzt kommt und behauptet, dass der Antisemitismus Teil des Islams wäre oder was Ähnliches, werden oft gewisse Stellen aus dem Koran oder aus späteren Überlieferungen des islamischen Propheten zitiert. Und diese Stellen können durchaus judenfeindlich interpretiert werden. Und es gibt auch durchaus Muslime und muslimische Gelehrte, die diese Stellen antisemitisch oder judenfeindlich interpretieren. Aber ich halte es für gefährlich, wenn wir anhand gewissen Textstellen so verallgemeinernde Aussagen über eine ganze Religionsgemeinschaft treffen. Das könnte man ja über alle Religionsgemeinschaft treffen. Alle heilige Schriften bieten ein Ansatz oder haben ein Potenzial für Gewalt, für Hass in sich.
Auch zumal die Protestanten es ja auch schaffen, bei Luther die judenfeindlichen Texte zu analysieren, sich damit zu beschäftigen, auch zu kritisieren und trotzdem aber Luther zu respektieren, zu bewundern und ihm nachzufolgen. Also auch die Protestanten können ja beides miteinander vereinen eigentlich ganz gut.
Ja.
Erstaunlich gut manchmal. Also wenn Sie sich das mal angucken, was Luther über die Juden gesagt hat, dann muss man sich wundern, dass wir ein Lutherjahr jetzt feiern, wenn man das.
Wir hatten noch so ein Luther-Oper. Haben Sie die gesehen?
Nein.
Wir sollten das googeln. Luther-Oper.
Wenn Sie das da machen mit Salam Shalom, wie die jüdische Gemeinde in Berlin, die arbeiten Sie gut mit der zusammen, die helfen Ihnen, die kommen mit, schicken auch immer Vertreter und sie erziehen so an einem Strang.
Er provoziert mich jetzt. Nein, aber also man denkt manchmal, dass die Juden, die bei der Initiative Salam Shalom mitmachen, alle so, weiß nicht, Nestbeschmutzer oder wie sagt man das auf Deutsch, wären und die keine Kontakte zu der jüdischen Gemeinde zu Berlin hätten. Das stimmt auch nicht. Also wir kriegen jetzt keine Förderung von denen, wir kriegen keine Förderung von niemandem. Aber wir pflegen schon Kontakte zu der jüdischen Gemeinde zu Berlin und wir pflegen Kontakte sogar zum Zentralrat der Juden und auch zu anderen jüdischen Institutionen, sowie auch zu vielen muslimischen Institutionen. Aber weil wir eben unsere Unabhängigkeit bewahren wollen, nehmen wir keine Förderung von niemandem an. Das heißt, alle, die bei uns mitmachen, sind ehrenamtlich tätig, sind so naive Weltverbesserer, rot-grün versifft und so weiter. Ja, aber ich glaube, das ist teilweise auch unser Charme.
Arbeiten Sie mit allen zusammen oder sagen Sie, stopp, da gehe ich nicht hin, ihr seid irgendwelche wahnsinnigen Salafisten, mit euch will ich nichts zu tun haben oder keine Ahnung. Gibt es so, machen Sie Grenzziehungen oder reden Sie mit jedem?
Ja, das ist tatsächlich eine große Debatte auch innerhalb der Initiative, mit wem man zusammen kooperieren soll, mit wem man gemeinsam Veranstaltungen unternehmen kann. Und das ist umstritten. Ich persönlich bin der Meinung, dass man mit allem kooperieren soll, der Opfer von Antisemitismus oder Rassismus oder Islamfeindlichkeit in Deutschland wird und Gewalt ablehnt. Und das im Begriff auch richtig konservative Menschen natürlich. Also ich habe auch schon, ich habe einmal einen Vortrag zum Beispiel in einer Moschee der Miligürisch-Bewegung gehalten. Und ich wurde dafür sehr heftig kritisiert und ich konnte die Kritik teilweise natürlich nachvollziehen. Es ist mir auch bewusst, dass die Miligürisch-Bewegung jetzt nicht für ihre progressive Weltanschauung bekannt ist. Aber ich hielt es vor Ort für sehr wichtig, über Antisemitismus mit diesen Menschen zu reden und über Homophobie und Frauenfeindlichkeit, weil ich der Meinung bin, dass es einfach mehr bringt, mit konservativen Menschen über progressive Ideen zu reden, als ins Gorki zu kommen und dann mit Jakob Augstein über diese Themen zu diskutieren. Sorry, ich bin ehrlich.
Sie werden ja auch schon gehört haben, dass viele Leute meinen, ich müsste da auch noch überzeugt werden. Insofern
stimmt, also, darüber reden wir noch.
Also da müssen Sie mir dann aber Fragen stellen. Ich kann mich schlecht selber interviewen. Wenn Sie mit den Leuten dort reden, ich meine, Sie haben das eben schon angeschnitten, aber ich würde darüber gerne zu dem Punkt nochmal, wenn Sie mit Muslimen reden oder vielleicht auch Palästinensern sogar in Neukölln, machen die einen Unterschied zwischen Judentum und israelischer Besatzungspolitik oder müssen Sie denen das erst erklären oder muss man da erst durch so eine Schicht von Zorn hindurch oder sind diese Vorurteile gar nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt? Wenn Sie das einfach nur ein bisschen beschreiben, weil ich kann es mir nicht vorstellen, ich habe sowas noch nie erlebt, ich weiß es nicht.
Ja, meine persönlichen Erfahrungen sind natürlich nicht repräsentativ. Ich habe jetzt keine Umfrage zu diesem Thema durchgeführt. Ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass die meisten Leute, die zum Beispiel zu meinen Veranstaltungen in Neukölln gekommen sind, zwischen Juden und Israelis schon differenzieren konnten. Aber gleichzeitig ein Phänomen, das ich ganz oft beobachte und das ich auch für schlimm halte, dass viele dann das Wort Jude mit dem Wort Zionist ersetzen und dann werden plötzlich die Zionisten für alles verantwortlich und nicht die Juden und ich denke nicht, dass es besser wäre. Ich verstehe die Motivation, warum man jetzt Zionist sagt statt Jude, aber es ist trotzdem falsch. Und die Zionisten sind, man muss immer differenzieren, die Zionisten sind auch keine homogene Gruppe. Also ich war jahrelang in einem zionistischen Verein tätig, sogar im zionistischen Weltkongress und Sie können mir glauben, dass es einfach total, es gibt so viele Konflikte innerhalb dieses Kongresses und die unterschiedlichen Fraktionen hassen sich gegenseitig. Also es gibt nicht sowas wie die Zionisten, auch wie es sowas nicht gibt wie die Juden oder die Muslime oder die Palästinenser oder die Deutschen oder
Aber Emmanuel Macron hat gesagt, Antizionismus ist Antisemitismus.
Ja, weil er sich nicht mit dem Thema beschäftigt. Es gibt natürlich, selbstverständlich gibt es antisemitisch motivierte Antizionisten. Ich denke nicht, dass wir darüber diskutieren müssen. Aber wer behauptet, dass alles Antizionistische an sich antisemitisch ist, der hat zum Beispiel noch nie den Talmud gelesen. Also der Talmud verbietet schon ziemlich explizit die Gründung eines jüdischen Staates vor dem Kommen des Messias. Und deswegen gibt es bis heute so viele orthodoxe und ultraorthodoxe Juden, die zum Beispiel das sogenannte Existenzrecht Israels ablehnen, weil sie der Meinung sind, dass die Zeit noch nicht gekommen sei für die Gründung eines jüdischen Staates. Und Antisemitismus, und das ist jetzt natürlich eine klar nicht antisemitische Position einer antizionistischen Gruppe. Das heißt nicht, dass alle nicht-jüdische Antizionisten antisemitisch wären, aber wenn wir schon auf diese Gruppe gucken, und das ist keine kleine Gruppe, dann wird es eindeutig, dass es nicht immer so ist, wie der französische Präsident das behauptet.
Lassen Sie uns mal über das Kommen des Messias sprechen. Das ist doch eigentlich ein sehr schönes Thema, weil wir dann nämlich auch wieder bei Donald Trump sind.
Wow, das war eine sehr professionelle Überleitung.
Nein, ist es tatsächlich, weil wir auch sozusagen zum Anfang des Gesprächs zurückkommen, warum war Trump so sehr dafür, hat sich jetzt diesen Entschluss durchgesetzt, die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlagern. Das hat er ja nicht gemacht, soweit ich das verstanden habe, weil irgendwelche finsteren jüdischen Lobbygruppen, die es angeblich geben soll, in Amerika ihn dazu gebracht haben, sondern um seinen evangelikalen Christen einen Gefallen zu tun. Und das ist ja eine relativ schräge Geschichte. Können Sie uns das mal erklären?
Sehr gerne.
Als Theologe jetzt sozusagen.
Übrigens, dazu, was ich jetzt sagen werde, will ich mein zweites Buch schreiben, aber ich habe noch keinen Verlag gefunden. Also wenn jemand einen Verlag hat, kann mich gerne ansprechen später. Es ist sehr spannend. Also sowas wie die Evangelikalen gibt es auch nicht, ich muss ihm voraussagen. Aber laut vielen Evangelikalen müssen sich alle Juden im Land Israel versammeln, damit die Endzeitschlacht näher kommt und Jesus zum zweiten Mal erscheint. Und deswegen ist die evangelikale Lobby in den USA tatsächlich sehr Israel bemüht. Und das wissen auch nicht viele, aber die größte zionistische Vereinigung heute auf der Welt kommt auch aus der Ecke der Evangelikalen, The Christians United for Israel, mit 3 Millionen Mitgliedern. Eine riesengroße Lobbyorganisation, viel größer als die jüdische zionistische Vereinigungen. Und die haben zurzeit auch richtig gute Kontakte ins Weiße Haus, durch zum Beispiel die Person von Mike Pence, der auch zugegeben evangelikal ist. Und Trump würde ich jetzt nicht, ich denke nicht, dass Trump sich als evangelikal bezeichnet, er hat bestimmt eine andere Konfession, aber er hat schon auch gute Kontakte zu US-amerikanischen Evangelikalen, wie zum Beispiel John Hagee, der nach seiner eigenen Aussage regelmäßiger Gast im Weißen Haus ist und der zufällig der Anführer von diesen Christians United for Israel ist. Und die American Jewish Committee, was eine zionistische Organisation, eine jüdisch-zionistische Organisation in den USA ist, sie haben eine Umfrage durchgeführt, noch unter US-amerikanischen Juden, um zu sehen, wie viel von denen die Entscheidung Trumps unterstützen, die Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Und wenn ich mich gut erinnere, waren 80% der Juden in den USA gegen diese Entscheidung. Und das ist schon eine riesengroße Zahl, die zeigt, dass der US-amerikanische Präsident nicht im Namen der Juden diesen Schritt gemacht hat, nicht in ihrem Interesse die Botschaft verlegt hat, sondern dann anscheinend im Interesse der christlichen Fundamentalisten.
Ich finde das immer nur so lustig, weil wir ja fest davon überzeugt sind, dass die Muslime alle so wahnsinnig religiös sind und wir hier diese laizistischen Staaten, wir sind so total vernünftig und dann aber das Ayatollah-Regime im Iran und die Mullahs und so. Und Amerika befindet sich da auf einem relativ schrägen Weg im Moment, oder?
Also, weiß nicht, die USA würde ich jetzt nicht mit dem Iran vergleichen in der Hinsicht, aber es ist schon eine Tatsache.
Sie haben recht, Trump ist viel vernünftiger, das stimmt. Er ist eine grundvernünftige, berechenbare Persönlichkeit.
Naja, und die Opposition hat es ein bisschen leichter in den USA als im Iran.
Das stimmt.
Und noch viele andere Sachen.
Aber ist Ihnen denn aufgefallen eigentlich, dass auch in Deutschland ganz viele Rechte plötzlich die besten Freunde Israels sind?
Also ob es so viele ist, das weiß ich noch nicht, aber tatsächlich gibt es jetzt innerhalb der AfD schon eine Gruppierung, die sich bedingungslos Israel-solidarisch inszeniert. Aber wie gesagt, das ist eine Debatte innerhalb der AfD. Also als Frauke Petry die Fraktion verlassen hat, sie hat ein Interview im RBB gehabt und da meinte sie zum Beispiel, dass sie Merkel kritisiert, weil sie nicht israelfreundlich genug sei. Also ich ahne, ich kann es nicht beweisen, aber ich ahne, dass das auch ein Grund für die Entscheidung Frau Kepetris gewesen sei, dass diese Israel-Solidarität innerhalb der AfD noch nicht so klar ist, wie zum Beispiel bei dem Partei für Freiheit in den Niederlanden, wo Geert Wilders seit Jahren eine klare pro-israelische Linie vertritt, oder wie in Frankreich bei Front National. Ich meine, Marine Le Pen hat ja ihren eigenen Vater aus der Partei rausgeschmissen, obwohl der Vater die Partei gegründet hat, weil der sich judenfeindlich geäußert hatte. Er hat ja mehrmals den Holocaust geleugnet oder relativiert. Also das sind jetzt alles Entwicklungen, die meiner Meinung nach langsam auch nach Deutschland kommen durch den Einzug der AfD in den Bundestag. Aber wie gesagt, ist noch nicht eindeutig. Ich meine, die AfD hat immer und immer wieder neue Antisemitismus-Skandale. Es ist da noch nicht klar, wie das ausgeht.
Beim Wahl-O-Mat, das kennen Sie ja, Internet gibt man an, ob man will, dass irgendwie Bäume gefällt werden oder wie schnell man fahren darf oder ob man geimpft werden soll, und dann sagt einem der Computer, welche Partei man wählt, ja, Wahl-O-Mat. Und da gab es letztes Mal These 18. Der Völkermord an den europäischen Juden soll weiterhin zentraler Bestandteil der deutschen Erinnerungskultur sein. Das hat mich und auch viele andere Menschen damals doch ein bisschen gewundert, dass der Wahl-O-Mat das vorgeschlagen hat. Was ist da passiert bei der Bundeszentrale für politische Bildung? Spinnen die oder bildet das einfach realistisch die Stimmung im Land ab?
Naja, ich meine, die AfD hat jetzt nicht... Die AfD hat jetzt keine Stellung dazu genommen, dass der Holocaust nicht mehr zentral sein sollte, aber sie haben diese Frage gestellt. Diese Frage wurde von mehreren prominenten AfD-Politikern in den Monaten davor gestellt, und dementsprechend finde ich, ist es nicht verkehrt, wenn diese Frage auch bei Wahl-O-Mat gestellt wird. Natürlich ist es traurig, dass wir darüber diskutieren müssen, aber das entspricht der Realität in Deutschland im Jahr 2016 und auch 2017.
Glauben Sie eigentlich, dass wenn der Anteil von Menschen in Deutschland, die den sogenannten Migrationshintergrund haben und die aus Kulturen kommen, die nicht unmittelbar zuständig waren für den Mord an den europäischen Juden, dass sich dann die Rolle des Holocaust und die Rolle der Erinnerung an den Holocaust künftig in Deutschland verändern wird? Also wird das Gedenken anders, dadurch, dass so viele andere Menschen kommen, für die das eine andere Bedeutung hat? Oder wird das dann für die gleiche Bedeutung haben wie für die sogenannten Bio-Deutschen? Ist das eine Frage, mit der Sie sich beschäftigen?
Nein, aber ich kann was bluffen.
Ich finde das ehrlich gesagt eine zentrale Frage, wenn ich das sagen darf, weil der Holocaust natürlich für die Identität, also die deutsche Identität nach dem Krieg, natürlich zentral und konstituierend ist. Und in dem Maß, in dem wir ein Einwanderungsland werden, muss man sich natürlich die Frage stellen, was passiert mit diesem Bestandteil der deutschen Identität? Lässt sich das transferieren oder gibt es da so einen Abriss?
Nee, also... Vor kurzem hat ja auch Sapsan Cebli, die Berliner SPD-Politikerin, vorgeschlagen, dass alle Schüler, sowohl ohne Migrationshintergrund als auch mit Migrationshintergrund, ein KZ besuchen sollten. Und ich finde das eine gute Idee. Es gibt mehrere Erfahrungsberichte darüber, dass ein Besuch in einem KZ schon einiges unter Jugendlichen
heute sagt man erreichen kann. KZ-Gedenkstätte.
Ich muss das noch üben.
Nee, weil ich habe das einen Fehler auch gemacht und wurde dann korrigiert. Dann hat man mir gesagt, dass...
Ich habe in 2 Monaten meinen Einbürgerungstest, also ich muss noch üben, diese Fachbegriffe.
Ah ja, wieso? Was sind Sie denn jetzt so?
gefühlt Bundesrepublikaner.
Ja.
Das heißt noch kein Deutscher, aber unterwegs zum Deutschwerden. Ich habe einen ungarischen Pass.
Und behalten Sie dann beide Staatsangehörigkeiten?
Ja, auch wenn es Ihnen nicht gefällt.
Nein, das ist, um Gottes Willen. Das ist ja schon wieder ein ganz neues Thema. Aber ganz kurz, Besuch der Gedenkstätte, verpflichtend, im Ernst, finde ich interessant. Glauben Sie, dass das was bringt?
Na, wie gesagt, es gibt viele erfahrungsvolle Berichte über Schulklassen oder von Schullehrern, die ihre Schulklassen zum Beispiel, weiß nicht, nach Sachsenhausen gebracht haben. Und laut den Aussagen dieser Schulleiter, Lehrer konnten diese Besuche etwas bei den Kindern bewegen. Und wenn das so ist, das, dann kann ich nur seine Forderung wie die von Savsan Chebli nur befürworten und unterstützen.
Sie hören immer noch den Freitagssalon bei Radio 1 live aus dem Berliner Gorki-Theater.
Aber kann ich noch was als Ergänzung zufügen?
Wir sind ja noch nicht fertig. Ich muss nur, man hat mir irgendwann mal, als wir angefangen haben, das hier mit dem Radio zu machen, das sage ich jetzt einfach, haben mir die Leute vom Radio gesagt, ich soll alle 20 Minuten das sagen, damit die Leute, die am Radio sitzen, weil sie wissen ja, wo sie sitzen, sie haben es ja nicht vergessen in der Zwischenzeit, aber beim Radio weiß man das immer nicht. Deshalb muss ich den Leuten am Radio sagen, dass wir hier im Gorki-Theater sitzen und eben mit Ihnen, mit Armin Langer, jetzt mal ganz kurz die paar Minuten, die wir noch haben, über das jüdische Leben in Deutschland reden. Aber bevor wir das tun, wollten Sie was sagen?
Genau, noch zur Frage des Deutschseins.
Ja.
Sie haben ja die Frage gestellt, wie sich Migranten oder die neuen Deutschen, Deutsche mit Migrationshintergrund zu diesem Thema Holocaust, wie sie sich damit auseinandersetzen sollten. Und ich bin schon der Meinung, dass die Erinnerung an den Holocaust zum Deutschsein gehört. Und ich plädiere für einen offenen Deutschbegriff. Es ist für mich wichtig, dass wir Deutsch nicht als was Weißes, als was Christliches oder christlich Sozialisiertes verstehen, sondern als eine offene nationale Identität. Und man kann muslimisch sein und deutsch, man kann schwarz sein und deutsch gleichzeitig, man kann einen Akzent haben und deutsch sein gleichzeitig oder nicht wissen, dass man KZ-Gedenkstätte sagt statt KZ.
Ich glaube, sowas nennt man eine Willensnation, nennt man das. Im Gegensatz eben zu so Blut und Boden. Ist es
ja, dafür brauchen wir noch ein paar Gesetze zu ändern, denke ich. Aber tatsächlich wäre das meine Angelegenheit, dass man einfach Deutsch werden kann, aber damit kommen dann halt nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Unter anderem die Erinnerung an den Holocaust.
Sie haben ja auch mal in Budapest gelebt. Worin unterscheidet sich das jüdische Leben dort von dem, was Sie jetzt in Berlin, Ihr Alltag ist?
Ja, was viele nicht von Budapest wissen, ist, dass tatsächlich 5-7% der Bevölkerung bis heute jüdisch ist. Also es wohnen ungefähr 1,8 Millionen Menschen in der Stadt und gleichzeitig so ungefähr 100.000 Juden. Und dementsprechend ist das jüdische Leben in Budapest viel präsenter als in Berlin. Es gibt da nicht 7 Synagogen, die am Schabbat Gottesdienste halten, sondern 25. Und die Beterschaften sind da viel größer, das Angebot ist vielfältiger. Und was für mich persönlich sehr wichtig ist, die jüdische Gemeinde in Budapest ist politisch viel engagierter als die hier in Berlin. Die politischen Umstände sind natürlich auch völlig anders. Aber ich kann Ihnen sagen, dass einige Aussagen von dem Oberrabbiner von Ungarn zum Beispiel in Deutschland als antisemitisch abgestempelt werden würden. Er meinte zum Beispiel, dass diese Bilder von den Geflüchteten, die auf der Autobahn in Ungarn Richtung Österreich gelaufen sind im Sommer von 2015, ihn an die Deportation der Juden erinnerten. Und das ist eine Aussage, die in Deutschland wahrscheinlich als antisemitisch stigmatisiert werden würde. Aber in Ungarn war diese Aussage von dem Oberrabbiner betätigt und nicht viele haben ihn dafür kritisiert. Also die Umstände sind schon anders. Und als ich 2013 nach Berlin gezogen bin, habe ich noch eher so geredet und so geschrieben wie ein Budapester Jude. Ich versuche mich inzwischen zu moderieren. Also heute schreibe ich keinen Artikel mehr mit dem Titel Muslime sind die neuen Juden. Habe ich vor Jahren gemacht, als ich noch neu war. Aber ich habe einiges dazu gelernt, wie man sich in Deutschland verhält.
Ja, also herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, danke.
Die Institutionen sozusagen, die jüdischen in Berlin, mit denen Sie so zu tun haben, wie sind die denn so? Sind die, also, weil Sie jetzt eben gesagt haben, Sie haben eben so angedeutet, dass die glaube, wie würden Sie die so beschreiben? Sind die so progressiv und weltoffen und diskussionsfreudig oder eher nicht? Oder wollen Sie dazu jetzt gar nichts mehr sagen, weil Sie schon so viel Lehrgeld gezahlt haben und so viel gelernt haben, seit Sie hier sind? Und ich weiß, ich kann das jetzt nicht so einschätzen.
Nee, also mein persönlicher Eindruck ist, dass das jüdische Establishment in Deutschland ziemlich apolitisch ist. Und das ist, ob das schlimm ist oder nicht, das ist, darüber kann man diskutieren, aber ich würde generell behaupten, dass es apolitisch ist, dass es sich in gesamtgesellschaftlichen Debatten nicht wirklich einbringt, außer es um Antisemitismus geht. Und das halte ich tatsächlich für schade. Ich glaube, dass es ganz viele Themen gibt, bei denen sich zum Beispiel der Zentral der Juden sich zu Wort melden könnte, wie zum Beispiel Islamfeindlichkeit. Ich denke, dass es ganz...
Das hat er aber gemacht, der Schuster. Das muss man ihm, hat von vornherein gesagt, Freunde, denkt nicht, dass ihr jetzt neue Verbündete habt, weil ihr selber Angst habt vor Moslems. Wer jetzt gegen die Moslems ist in Deutschland, ist morgen gegen euch, gegen uns.
Ja, ja, und ab und zu sagt er tatsächlich...
Da hat er sehr klar sich positioniert, muss man sagen.
Ja, und zwei Tage später meint er, dass die Geflüchteten von Ethnie her antisemitisch sind. Deswegen meine ich, dass es nicht so eindeutig ist. Und ja, es gab schon öfters Positionierungen des Zentralrats, zum Beispiel gegen die AfD, auch gegen die Islamfeindlichkeit. Das stimmt und das hat mich auch sehr gefreut und das finde ich toll. Aber ich würde mir wünschen, dass es zum Beispiel mehr und engere Zusammenarbeit mit den islamischen Verbänden gäbe.
Aber dieses Apolitische, was Sie da sagen, ist das so ein Rest noch von der alten jüdischen Überlebensstrategie der Assimilation? Dass man so versucht, so unterzutauchen, sich nicht kenntlich zu machen, nicht aufzufallen, irgendwie, damit es keinen Ärger gibt? Oder ist, wie erklären Sie sich das?
Also ich glaube tatsächlich, dass es teilweise an der Assimilation oder sagen wir Akkulturation als Kompromiss liegt. Und dafür habe ich auch einen Beweis, aber aus Südamerika. In den 70er Jahren oder auch davor und danach, während der militärischen Juntas in Südamerika, also wie Sie auch wissen, in diesen Ländern gibt es, weiß nicht, Chile, Argentinien, Chile hauptsächlich, gibt es bis heute ganz viele deutsche Juden oder deutschstämmige Juden. Und man kann schon generell die Aussage treffen, dass die deutschstämmigen Juden, die ziemlich akkulturiert oder assimiliert waren und sind, generell mit diesen autoritären Regimen zusammengearbeitet haben. Also es gibt ganz viele Fotos zum Beispiel von...
Ich dachte, das haben nur die deutschstämmigen Deutschen gemacht.
Auch, auch. Aber es gibt ganz viele Fotos von Pinochet, wie er mit den deutschen Rabbinern Tee trinkt und sowas. Und gleichzeitig gab es aber eine sehr starke jüdische Aktivistenszene, auch in Chile, die aber nicht aus deutschstämmigen Juden bestand, sondern aus US-amerikanischen Juden. Mhm. Und letztendlich es gab dann auch so eine jüdische Bürgerrechtebewegung, sowohl in Chile als auch in Argentinien. Und die wurde auch von den US-amerikanischen Juden angeführt und die deutschen Juden haben da generell nicht mitgemacht. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich kann auch nicht alles wissen. Aber meine Theorie wäre auch tatsächlich, dass es irgendwas mit der Akkulturation, mit der Assimilation und generell mit dieser unpolitischen Einstellung zu tun hatte. Aber als Erklärung dafür, wir kennen natürlich die Gründe dafür. Wir wissen, warum diese deutschstämmigen Juden so assimiliert oder akkulturiert sind im Gegensatz zu vielen US-amerikanischen Juden. Sie wollten ja den Erwartungen der Mehrheitsbevölkerung entgegenkommen. Sie haben ganz viele Kompromisse gemacht. Das ganze 19. Jahrhundert der Juden in Deutschland ist damit verlaufen, dass sie den Erwartungen der protestantischen Mehrheitsbevölkerung entsprechen wollten. Und sie haben auf ganz viele Rituale verzichtet. Es gab viele Juden, die auf die Beschneidung verzichtet haben. Es gab Rabbiner, die dann plötzlich dafür plädiert haben, dass es eine Moschee geben sollte zwischen Juden und Nichtjuden. Sie sind echt sehr weit gegangen und sie wurden von der Mehrheitsbevölkerung trotzdem abgelehnt. Ich kann schon irgendwie nachvollziehen, wenn man schon so vorsichtig mit der Macht umgeht. Aber gleichzeitig würde es mich freuen, wenn diese Gemeinschaft auch politischer wäre, so wie in den USA oder in Ungarn.
Hier am Gorki-Theater fanden ja im vergangenen Herbst die radikalen jüdischen Kulturtage statt und das Motto lautete Desintegration. Wissen Sie, was damit gemeint ist?
Ich weiß nicht. Also soll ich es raten?
Nein, aber ja, na gut, ja, raten Sie mal, ja.
Nee, aber ist hier jemand im Raum, der das weiß?
Nein. Publikum machen wir gleich. Dann sage ich es Ihnen. Desintegration, das ist eben das Gegenteil von Assimilation. Dass man sagt irgendwie, diese Strategie, die Sie da eben beschrieben haben, immer nett sein, immer untertauchen, immer der freundliche Jude vom Dienst sein und sonst über die Klappe halten, hat nirgendwo hingeführt. Und wenn man wieder jüdisches Leben in Berlin oder in Deutschland, aber in Berlin jetzt hier etablieren will, dann eben muss man sich desintegrieren. Also genau das Gegenteil von dem, was wo alle Leute sagen, ihr müsst euch integrieren, sondern genau das Gegenteil. Man sagt, nein, wir beharren auf unserer speziellen Identität. Wir betonen sie extra.
Ja, aber ich glaube, da sollte man schon unterscheiden zwischen Integration und Assimilation. Ich meine, Integration an sich ist jetzt kein Schimpfwort. Integration bedeutet einfach, dass man sich...
Aber Herr Langer, das sind doch Leute, die sind genauso jung wie Sie. Die sind radikal, verstehen Sie? Die wollen...
Ja, vielleicht bin ich dann zu alt, weiß ich nicht. Nee, ich verstehe es schon, worauf Sie hinwollen. Und natürlich gibt es diese Forderung immer für eine Integration von Geflüchteten, von, weiß nicht, Russlanddeutschen, von englisch redenden Kellnern in Prenzlauer Berg. Also von allem wird das immer verlangt, dass sie sich integrieren. Und eigentlich wird darunter Assimilation verstanden. Das ist uns auch bekannt. Also eine meiner Lieblingsanekdoten, mit unserer Initiative haben wir monatelang mit einem Nachbarschaftshaus in Neukölln zusammengearbeitet. Und eines Tages haben sie uns angefragt, und dieses Nachbarschaftshaus in Klammern steht natürlich für die Integration der Neuköllner, der unterschiedlichen Neuköllner Migrantengemeinschaften, das steht auf ihrer Webseite. Und dieses Gemeinschaftshaus hat uns mal angefragt, um ihnen zu kochen. Wir haben aber das abgelehnt mit der Begründung, dass sie regelmäßig eine Veranstaltung haben mit dem Titel Schweinemittwoch. Und wir fanden es sehr schwierig, dass wir als jüdisch-muslimische Gruppe in einem Nachbarschaftshaus kochen sollen, das regelmäßig eine Veranstaltung organisiert mit dem Titel Schweinemittwoch, und da kochen sie tatsächlich Schwein. Und ich habe mich einmal mit dem Typen unterhalten, wie er darauf kommt, Schwein in Neukölln, in diesem Bezirk, zu servieren, und er meinte, das gehört zur Integration. Und ich habe ihm dann erklärt, dass ich kein Schwein esse, und seine Antwort war, dass ich ein Bauer aus dem 19. Jahrhundert bin. Ich habe das schriftlich noch immer, hat mir eine E-Mail geschrieben, dass ich so rede oder mich so verhalte wie die Bauern im 19. Jahrhundert. Ja, also das ist tatsächlich Integration für viele, aber das ist nicht die Bedeutung des Wortes.
Gut, ich esse auch kein Schwein und bin, egal. Vielen Dank, Armin Langer. Ich mag es einfach nicht. Okay. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, dass Sie mit uns geredet haben. Ich verabschiede mich jetzt bei den Hörern an den Endgeräten, und wir reden hier im Gorki-Theater noch ein bisschen weiter, und wenn Sie zu Hause das auch gerne möchten, dann kommen Sie nächstes Mal einfach hierher. Dankeschön, tschüss.